Cashflow, ein Podcast über Geld und Politik mit Daniel Bayers.
Herzlich willkommen bei Cashflow, dem Podcast über Geld und Politik. Mein Name ist Daniel Bayers und ich bin der Finanzminister von Baden-Württemberg. Ich habe inzwischen wirklich Angst. Ich sehe unseren demokratischen Rechtsstaat in Gefahr. Das hat neulich der Präsident des Landkreistags, Landrat Achim Brötel, im Südwestrundfunk gesagt. Drastische Worte, mit denen er auf die mögliche Folgen der Finanznot von vielen Kommunen bei uns in Baden-Württemberg aufmerksam machen wollte. Und tatsächlich, viele Kommunen stecken in großen finanziellen Schwierigkeiten. Ja, und die Folgen, die bekommen wir alle im Alltag zu spüren, wenn der Sportverein keinen Zuschuss mehr bekommt oder wenn die Kita früher schließen muss. Und was sind die Gründe für diese Misere und wie könnte es besser werden? Darüber möchte ich sprechen mit Boris Palmer, der seit 18 Jahren Oberbürgermeister der Universitätsstadt Tübingen ist. Zuvor war er Landtagsabgeordneter. Er kennt sich also sowohl in der Kommunalpolitik wie auch in der Landespolitik bestens aus. Und wir kennen uns auch schon ein paar Jahre länger und deswegen duzen wir uns. Lieber Boris, herzlich willkommen.
Hallo Daniel. Schön, dass ich mal mit dem Finanzminister sprechen darf. Ich sage ja immer noch Minister.
Ja, das ist auch legitim. Und ehrlicherweise, Boris, wir sprechen ja häufiger. Du bist ja einer, der sich bei seinem Finanzminister des Vertrauens immer mal wieder meldet, wenn es auch gewisse Not gibt, ganz konkret vor Ort. Aber das wissen vielleicht nicht alle Hörerinnen und Hörer. Deswegen lass uns doch mal konkret in deine schöne Stadt Tübingen blicken. Wie ist die finanzielle Lage? Woher kommt es und welche Folgen hat es?
Das ist immer ganz schwierig zu erklären, weil wenn ich jetzt so mit Millionenbeträgen um mich werfe, kann man ja gar nicht so richtig einordnen. Ich habe mir, wenn ich danach gefragt werde, in letzter Zeit Folgendes überlegt. Wir hatten 2023 als Stadt noch einen Überschuss von 5% bei unseren laufenden Ausgaben. Wir konnten also 5% unserer Einnahmen zur Seite legen und konnten damit Investitionen bezahlen. Das war eine gute Situation. 2023. Ein Jahr später ist das Ganze auf minus 5% gedreht. Also wir konnten plötzlich
2024.
Ja, wir konnten plötzlich schon unsere laufenden Ausgaben, Personal, Sachkosten, Heizung, nicht mehr mit dem bezahlen, was wir an Einnahmen hatten. Und 2025 wären wir bei minus 10% angekommen, wenn wir nicht gegengesteuert hätten. Das heißt, wir haben jetzt hart mit Sparmaßnahmen und Steuererhöhungen reagiert, um es wieder auf minus 5% zu bringen, also da zu halten, wo es 2024 war. Und das heißt, dass wir jetzt nur, um dieses Defizit in diesem Bereich zu halten, also bei minus 5%, schon 10% der Tübinger Busverkehre, Busfahrten gestrichen haben. Nur mal so als ein Beispiel. In einer Stadt, die wahrscheinlich einen der best ausgebauten Busverkehre in Deutschland hat, und die Grünen regiert wird, ich zähle mich da schon noch dazu, und wir haben die Grünen als stärkste Gemeinderatsfraktion, mussten wir jetzt 10% aller Busfahrten streichen. Und das wird, glaube ich, Land auf uns zukommen.
Das ist eine Situation, die du in deinen 18 Jahren als OB so noch nicht hattest. Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen, und zwar was die Tiefe der Finanzkrise angeht, die Dauer und die Geschwindigkeit des Absturzes. Also innerhalb von 2 Jahren von plus 5% auf minus 10% hat so, glaube ich, keiner erlebt, auch die Kollegen, die noch länger dabei sind oder die, die schon vor 15 Jahren aus dem Amt geschieden sind, können sich an sowas nicht erinnern.
Dann machen wir mal genau das, dass wir jetzt für den Moment die Stadt Tübingen verlassen und das eine Ebene höher heben, denn es ist ja keine Besonderheit der Stadt Tübingen. Viele Kommunen befinden sich derzeit in einer ähnlich prekären Lage. Und das sind ja vor allem strukturelle Faktoren, die die kommunalen Haushalte belasten. Es gibt Pflichtausgaben, es gibt steigende Sozialausgaben, es gibt sogenannte Umlagen, eine Kreisumlage, die beispielsweise für die Kliniken oder dergleichen bezahlt werden muss. Und wir haben natürlich auch Inflation, Baupreissteigerung, Tarifergebnisse, all das kommt zusammen. Das war jetzt vor allem die Ausgabenseite, die es schwierig macht. Auf der Einnahmenseite, wir sind immer noch ein Wirtschafts- und Industrieland und wollen das ja auch bleiben. Lieber Boris, da macht sich ja vor allem die Gewerbesteuer bemerkbar, die mehr oder weniger kollabiert. Das heißt, man hängt sehr stark an der Konjunktur. Und ist das eigentlich nicht zu volatil, dass man abhängig ist von so etwas wie einer Gewerbesteuer? Das ist ja schon ein Thema, was uns lange beeindruckt. Also wo richtet sich dein Augenmerk aktuell hin? Auf die Einnahmenseite, auf die Ausgabenseite? Wo spielt die Musik?
Also bis letztes Jahr war die Einnahmenseite noch nicht das Problem. Wir sehen jetzt dramatische Ausfälle bei der Gewerbesteuer, insbesondere in den Automobilstandorten. Tübingen ist davon gar nicht so richtig betroffen. Wir hatten in den besten Jahren 65 Millionen Gewerbesteuer, erwarten dieses Jahr 58. Also der Rückgang ist moderat. Und die meisten Oberbürgermeister, ich zähle mich dazu, wollen auf keinen Fall auf die Gewerbesteuer verzichten, weil sie ein enges Band zwischen Wirtschaft und Stadt knüpft. Deswegen insbesondere ist es so, dass Städte und Gemeinden sich darum kümmern, gute Standortbedingungen für die Wirtschaft zu schaffen, weil sie wissen, das zahlt sich aus. Das würde ich nicht zerschneiden. Aber nach vorne geblickt, über den kommunalen Finanzausgleich werden wir jetzt ziemlich sicher in allen Gemeinden sozusagen noch den Booster von dieser Krise sehen. Die erste Phase waren überwiegend Ausgabenexplosionen. Und jetzt folgen auf die Ausgabenexplosionen die Einnahmeeinbrüche. Das ist wirklich eine desaströse Mischung, der perfekte Sturm, wie man so schön sagt. Und deswegen finde ich total richtig, dass der Achim Brödel, der Landkreistagspräsident, diese klaren Worte gefunden hat. Da geht es mittlerweile auch, glaube ich, um eine staatspolitische Dimension.
Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was sind die Ursachen dahinter? Welche systemischen Faktoren, welche politischen Faktoren gibt es? Und das ist ja alles nicht über Nacht über uns hereingebrochen. Wir kommen aus einer wirtschaftlich sehr soliden Zeit. Ich will mal sagen, Deutschland, wahrscheinlich Baden-Württemberg vorneweg, war der absolute Globalisierungsgewinner. Die Amerikaner haben uns beschützt, wie man so schön sagt. Wir haben Produkte in die ganze Welt verkauft. Und das hat es in den letzten 10, vielleicht auch 20 Jahren sehr gute Zeiten beschert. Die Politik konnte jeden Kompromiss irgendwie mit Geld lösen. Es gab neue Aufgaben, die man sich selbst auferlegt hat. Jetzt ist natürlich wirtschaftlich eine andere Situation. Und es ist so, das ist meine Beobachtung, natürlich auch leider zur Routine geworden, ein bisschen das Schwarze-Peter-Spiel zu spielen, dass die politischen verantwortlichen Ebenen sich gegenseitig sozusagen den schwarzen Peter zuschieben. Aber im Grunde sind wir ja alle gemeinsam der Staat und wir kommen da auch gemeinsam nur raus. Jetzt ist die Frage, wie wirken sich denn politische Entscheidungen auf unterschiedlichen Ebenen auf die kommunalen Haushalte zu? Kannst du uns da vielleicht mal ein paar Beispiele geben, wo aktuell der Schuh drückt, wo vielleicht auch Leistungen, die in der Vergangenheit gute Berechtigung haben, aber heute vielleicht nicht mehr so ganz in die Zeit passen? Und wo gibt es vielleicht aber auch, ja, wie soll ich sagen, Zeichen auf Optimismus, auf Hoffnung, dass vielleicht doch die wirtschaftliche Lage sich so ändert und wir jetzt einfach nur 2, 3 harte Jahre haben müssen, vielleicht auch ein bisschen die Augen zu und durch Mentalität brauchen, um dann wieder die Erlösung zu erfahren, oder wäre das eine naive Strategie?
Also am letzten Punkt angefangen, ich hatte gerade ein Gespräch mit der Aufsicht beim Regierungspräsidium. Wenn eine Stadt finanzielle Schwierigkeiten hat, dann wird sie zum Regierungspräsidenten zitiert.
Das ist die sogenannte Kommunalaufsicht, die guckt, dass das alles mit Rechten
geht. Die guckt sich an, genau. Und da hat sozusagen der Finanzverantwortliche beim Regierungspräsidium gesagt, sein Problem sei, dass es eben in früheren Krisen immer klar war, das geht bald wieder aufwärts mit der Wirtschaft. Und deswegen hätte man da auch bei der Genehmigung unterstellen können, das Problem wird gelöst. Und genau das sei jetzt nicht mehr der Fall. Man könne gar nicht sehen, wann es wieder besser wird. Das Gefühl teile ich leider. Also im Moment gerade habe ich keine Anzeichen dafür, dass das Wirtschaftswachstum zurückkommt und wir uns aus dieser Krise rauswachsen könnten. Das wäre sehr wünschenswert. Ich hoffe, dass ich mich irre, aber ich sehe dafür im Moment auch in Gesprächen mit Unternehmen meiner Stadt leider keine Anzeichen. Ich hatte aber neulich den Finanzminister zu Gast in meiner schönen Stadt. Der hat das Cyber Valley-Gebäude eingeweiht, du erinnerst dich. Und das sind so Dinge, wo ich denke.
Sag doch mal, was das Cyber Valley ist, Boris, weil das vielleicht auch nicht jedem Hörer, jeder Hörerin bekannt ist.
Genau, wo ich denke, wenn wir eine Chance haben, dann da, und die müssen wir nutzen, hat das Land für 200 Millionen Euro gewissermaßen eine KI-Universität gebaut. Also ein Teil der Universität Tübingen komplett neu errichtet, neben den Max-Planck-Forschern, wo wir wirklich ein Weltspitze-Cluster haben für die Erforschung künstlicher Intelligenz. Und wir würden als Stadt uns gerne anstrengen, nebendran dann Start-up und Inkubatorfunktion zu übernehmen, also aus diesen Forschungsergebnissen dann auch Wirtschaftskraft zu machen. Das hat in Tübingen nämlich auch die letzten 20 Jahre ziemlich gut funktioniert. Doch so ein Hoffnungszeichen in der Pandemie hat ja ein Unternehmen das BIP um 0,5% gesteigert, das war BioNTech. Und die Technologie dafür ist in Tübingen entwickelt worden. CureVac wurde jetzt zwar von BioNTech gekauft, aber CureVac waren die ersten, die überhaupt mit RNA-Impfungen gearbeitet haben. Also Technologie, Wissenschaft, das ist unsere Chance, meiner Meinung nach. Und da versuchen wir auch in Tübingen unser Heil zu finden. Aber derselbe Finanzminister hat 2 Jahre vorher bei der Grundsteinlegung, da erinnerst du dich vielleicht nicht mehr, auch sehr klug erklärt, was eigentlich gerade unser Problem ist. Der hat nämlich gesagt, habe ich immer wieder zitiert, ich schreibe gern bei dir ab, wenn du gute Sachen sagst. Der hat
das
nämlich
haben
da gesagt.
Nicht abgestimmt. Der Werbeblock ist nicht bestellt hier.
Nö, nö, nö. Bin da ja ehrlich und nicht verdächtig. Wir sind ja gar nicht mehr in der gleichen Partei. Der Finanzminister, also du, hat gesagt, das deutsche Geschäftsmodell geht gerade baden. Ne? Bisher war das doch so, die Russen haben billiges Gas geliefert, die Chinesen haben unsere Autos gekauft und die Amerikaner haben für die Sicherheit gezahlt. Und alle drei Großmächte spielen nicht mehr mit. Und das merkt man. Also der Schock ist tatsächlich Ukraine-Krieg und diese geopolitische Entwicklung. Das merkt man einfach in den Kommunen, weil das den Inflationsschock ausgelöst hat, die massiven Anstiege der Personalkosten, Energiekosten natürlich. Und dann in der Folge auch jetzt gesetzlich stärker bedingt die Sozialkosten. Das wäre der zweite Teil deiner Frage. Was kommt da bei uns an? Also wir erleben das und wir sind da mittlerweile auch drastischer geworden in der Formulierung, so ein bisschen als staatliche Zechprellerei in den Kommunen. Also ein Bundes- oder Landesminister sagt, ich habe da ein tolles Anliegen, da mache ich ein schönes Gesetz draus und ich weiß auch, wer diesen Rechtsanspruch, den ich mir jetzt ausdenke, erfüllt. Das machen dann die Städten und Gemeinden für mich. Ich sammle mir also die politischen Lorbeeren. Ein bisschen Geld schicke ich schon auch mit, das versickert aber unterwegs und am Ende wird es dann aus der Stadtkasse bezahlt. Aktuelles Beispiel ist der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung bei den Schulkindern. Ist ja wahrscheinlich eine gute Sache, aber das führt halt zu massiven Millionenzahlungen aus den kommunalen Haushalten und die Kasse war vorher schon leer. Also das ist eines unserer großen Probleme, diese Zechprellerei.
Lass mich darauf mich kurz beziehen und erstmal will ich den Ball aufnehmen. Und nochmal, das haben wir wirklich nicht abgestimmt, aber ich finde, das ist ein berechtigter auch Einwand von dir, dass es angesichts der ganzen Hiobsbotschaften, die gerade auch von großen, nicht nur Automobilzuliefer, Industriebetrieben auf uns reinprasselt, ja immer auch Hinweise gibt, dass etwas Neues entsteht. Du hast das Cyber Valley, das Thema künstliche Intelligenz bei dir in Tübingen angesprochen. Wir hatten einen Spatenstich mit dem Ministerpräsidenten für ein großes Herzzentrum in meiner Heimat in Heidelberg vor wenigen Wochen. In Heilbronn entsteht, glaube ich, ein großartiges Ökosystem. Also überall im Land sind so diese neuen Quellen von Wohlstand, der hoffentlich morgen oder übermorgen die Mittelständler von morgen quasi aus dem Boden erschießen lässt. Und deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig in Zeiten, wo das Geld nicht mehr so locker sitzt, wirklich in Zukunftstechnologien, egal ob KI, Quanten oder Biotech zu investieren. Und du hast das schöne Beispiel Biotech genannt. Da sieht man übrigens unmittelbar, auch wenn es jetzt leider beim Nachbar Rheinland-Pfalz, aber auch denen sei das gegönnt, sich am Ende materialisiert hat, dass wenn ein Unternehmen wirtschaftlich erfolgreich ist, ich glaube, die Stadt Mainz ist von heute auf morgen einen Großteil ihrer Schulden irgendwie losgeworden und
absolut
das Land Rheinland-Pfalz ist mal für, ich glaube, zumindest mal ein Jahr oder sowas zum Geberland statt zum Neberland im Länderfinanzausgleich geworden. Also das heißt, das hat am Ende auch wieder die staatliche Ebene was davon, wenn wir wirtschaftlich prosperierende Unternehmen haben. Jetzt will ich nochmal zu dem Punkt kommen, was sagtest du, Zechprellerei? Weil ich glaube, du sprichst was Wichtiges, auch was Richtiges an. Wir haben eine Situation gehabt, wo wir vor allem durch den Bundesgesetzgeber, übrigens völlig egal, wer da gerade regiert hat, wünschenswerte Themen wie eine Ganztagsbetreuung oder einen Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz verabschiedet haben, wo die Länder im Bundesrat gesagt haben, sich jetzt dagegen zu stellen, ist ja irgendwie schwierig, weil wer kann jetzt schon gegen eine Ganztagsschule sein? Und wie du so schön sagst, es gab ein bisschen Geld auf die Hand, ja, um das Ganze möglich zu machen, ohne dass es eigentlich von Anfang an durch und ausfinanziert war. Und in wirtschaftlich guten Zeiten haben sich die Dinge dann irgendwie noch zurechtgerüttelt und Bund und Länder, davon kann ich jetzt ja auch ein Lied singen, aus den letzten 4,5 Jahren haben viele, viele Verhandlungen, wo es immer ein paar Euro in die eine oder in die andere Richtung geht, um irgendwie Kompromisse zu schließen. Aber in Zeiten, wo das Geld eben nicht mehr so locker sitzt und die nächste Steuerschätzung nicht die Probleme irgendwie löst, wie es in der Vergangenheit ja der Fall war und die schwarze Null jeder Finanzminister irgendwie erreicht hat, nicht weil er hart dafür gearbeitet hat, sondern weil die Steuereinnahmen einfach dafür gesorgt haben. Diese Zeit ist auf absehbare Zeit vorbei und auf einmal werden solche Themen natürlich in Frage gestellt. Und ich glaube, es ist die Verantwortung von uns allen, auch von uns Ländern, den Mut zu haben, bei wie auch immer wichtig diese Themen sein mögen, im Bundesrat im Zweifelsfall dann auch mal Nein zu sagen, in den Vermittlungsausschuss zu gehen oder zu sagen, wir auch als Sachwalter der Kommunen, weil ihr sitzt ja bei den Verhandlungen nicht mit am Tisch, zu sagen, jede Ebene braucht auch die finanzielle Ausstattung, um dem Ganzen gerecht zu werden. Und da gibt es ja durchaus dieser neuen Bundeskoalition, die sich vor einigen Monaten geformt hat, ja auch den Versuch mit einem sogenannten Zukunftspakt die Finanzen der Kommunen auf ein neues Fundament ein Stück weit zu stellen. Da würde mich einfach interessieren, welche Erwartungen hast du da? Sagst du dir, das habe ich jetzt schon oft gehört, aber passiert es wenig oder hast du diesmal eine Hoffnung, dass dort wirklich mehr die Interessen der Kommunen mitbedacht werden bei Gesetzgebung, aber auch was die Finanzausstattung angeht?
Also bisher ist es für mich in erster Linie mal eine Rhetorik und das Handeln passt auch noch nicht dazu. Das heißt jetzt nichts, dass ich mir nichts erwarte, aber ich habe noch keine konkrete Vorstellung, was da wirklich gemacht werden soll. Ich sehe aber ganz konkret, was jetzt schon wieder falsch gemacht wird. Und du hast gerade das Stichwort Nein sagen im Bundesrat angesprochen. Da muss ich wirklich sagen, danke, dass ihr das gemacht habt. Denn das letzte Beispiel für diesen Verschiebebahnhof waren ja die Krankenhausfinanzen. Also Tübingen ist jetzt ausnahmsweise mal außen vor, aber wenn ich mit meinem Kollegen in Schwäbisch Gmünd spreche oder in Esslingen, dann sagen die, einer der Hauptgründe für ihre Finanzprobleme sind die Krankenhäuser, die riesige Defizite produzieren.
Man muss das mal kurz erklären, Boris. Die Unistadt Tübingen, wie der Name Uni schon sagt, hat ein schönes Universitätsklinikum und dafür bezahlt nicht der Oberbürgermeister oder die Kämmerei in Tübingen, sondern das Land Baden-Württemberg. Aber natürlich hast du völlig recht, der Großteil in der Fläche sind kommunale Krankenhäuser und da spielt die Musik für das, was vor zwei Wochen ungefähr an Abstimmung im Bundesrat dafür gesorgt hat, dass die nächste Sparrunde für die kommunalen Krankenhäuser erst einmal in den Vermittlungsausschuss geschoben wurde. Das vielleicht nur als Ergänzung, aber ich hatte dich unterbrochen.
Fand ich total wichtig, dass ihr das gemacht habt. Denn bisher war es eben schon so, dass die Krankenhäuser massiv Defizite produzieren. Und die müssen dann die Städte und Gemeinden des jeweiligen Landkreises über die Kreisumlage bezahlen. Der Kreis ist in der Regel der Träger, Esslingen ist sogar selber als Stadtträger, meistens aber der Landkreis. Und dann holt sich der Landkreis diese Ausgleichszahlungen von seinen Gemeinden über die sogenannte Kreisumlage. Und dann ist es dort im Haushalt eben weg. Da bin ich als Tübinger Oberbürgermeister dank des Finanzministers Gott sei Dank befreit, wegen Uniklinik, aber die meisten trifft es so. Und jetzt wissen wir, die Zahlungen der Krankenkassen für die Krankenhäuser sind eh schon nicht ausreichend. Die Landkreise sind massiv im Defizit. Und was fällt der Bundesregierung dann ein? Von wegen Zukunftspakt. Allen Ernstes sagt sie, wir sparen nächstes Jahr 2 Milliarden. Wo? Bei den Krankenhäusern. Da denke ich mir, sag mal, ihr habt doch den Schuss nicht gehört. Das kann doch nicht wahr sein, wenn die eh schon alle unter Wasser sind, zu behaupten, da könnte man nochmal 2 Milliarden sparen, also bei den Einnahmen streichen. Und dass die Länder da Nein gesagt haben, finde ich wirklich sehr wichtig. Jetzt hoffe ich nur auch, dass es dabei bleibt. Denn auf der anderen Seite ist natürlich schon richtig, dass die Krankenkassenbeiträge steigen. Das wird nicht gut sein für die Wirtschaft, genauso wie es nicht gut sein wird, wenn die Rentenbeiträge steigen, was der aktuelle Koalitionsbeschluss ja auch bewirken wird. Also wir machen es für die Wirtschaft immer noch schlechter und das führt halt auch leider zu meinem Pessimismus im Hinblick auf schnelles Wachstum. Wenn es eh schon gerade schlecht ist und man dann die Standortbedingungen weiter verschlechtert, woher soll es denn dann kommen? Da bin ich schon ein bisschen ratlos.
Ich will mich in der Ratlosigkeit ein bisschen anschließen, Boris, ohne sozusagen in das Horn des Pessimismus zu blasen. Aber was man natürlich sehr gut in Anführungszeichen an dem Beispiel merkt, ist, abstrakt gibt es eine große Notwendigkeit und Übereinstimmung nach großen Reformen, Reformen in den sozialen Sicherungssystemen. Das ist ja so zum geflügelten Wort geworden. Und wenn es dann aber konkret wird, du hast das Thema Krankenhausfinanzierung und Krankenkassenbeiträge angesprochen, ganz aktuell das große Thema Rente. Abstrakt sind sich immer alle dafür. Und wenn es dann konkret wird und die Frage ist, wer bezahlt es eigentlich, dann hört auch der Konsens schnell auf. Und in der Lage befinden wir uns ja gerade. Ich glaube, wie auch immer man es dreht und wendet, wird es wahrscheinlich immer große Reformbemühungen dann nur geben, wenn alle das Gefühl haben, dass jeder einen Beitrag leistet, ja, in der Gesellschaft nach seinen Möglichkeiten. Ganz abstrakt jetzt mal, das hat jetzt mit den Kommunalfinanzen weniger zu tun, aber wenn wir jetzt zum Beispiel über eine mögliche Rückkehr der Wehrpflicht für Jüngere sprechen, auf der einen Seite, ich habe 2 kleine Jungs, ich gehe davon aus, dass sie auf auf die eine Art und Weise wieder ihren Dienst leisten werden müssen und dass wir auf der anderen Seite aber auch darüber sprechen, wie bekommen wir eine steigende Lebenserwartung mit einer längeren Arbeitszeit zum Beispiel irgendwie gekoppelt. Das ist so und auch irgendwie generationenübergreifende Verträge gibt, wo alle das Gefühl haben, ich leiste hier einen Beitrag, dass der Laden an der Stelle läuft. Ich will noch einen Punkt aufgreifen, damit es da keine Kritik gibt. Du hast dich beim Finanzminister bedankt für das Uniklinikum. Das macht natürlich der Haushaltsgesetzgeber und am Ende der Steuerzahler, die Steuerzahlerin. Das ist immer wichtig, ist daran klar zu erinnern. Ich darf das ja immer nur verwalten und Vorschläge machen. Aber nichtsdestotrotz, ich will auf eines nochmal zurückkommen, weil ich will mich natürlich auch nicht aus der Verantwortung jetzt winden und sozusagen auch nur auf den Bund zeigen. Da gibt es vielerlei, was im Argen ist. Ich habe mich auch immer stark für eine Föderalismusreform gemacht. Ich glaube, jetzt einfach sich von einem Sondervermögen zum nächsten zu hangeln, ist auch keine Lösung. Darüber reden wir vielleicht gleich nochmal einen Moment. Aber ich glaube, es braucht natürlich auch Unterstützung des Landes. Und ich finde, auch das kann man sagen, übrigens auch unabhängig von der Parteifarbe, die in dem Land regiert hat. Ich finde, alles ist ja bekanntlich relativ. Im Vergleich hat das Land Baden-Württemberg sich immer sehr anständig um seine Kommunen gekümmert. Das sieht man auch dahingehend, dass wir eine relativ geringe Verschuldung haben im Vergleich zu anderen Bundesländern. Und wir haben im letzten Doppelhaushalt ja nochmal ein Sofortprogramm für die Kommunen zur Unterstützung im Bereich Krankenhäuser, wir hatten eben drüber gesprochen, aber auch über den Ganztag oder die Geflüchteten auferlegt. Und wir haben jetzt, wo wir gerade dabei sind, einen neuen Nachtragshaushalt auf den Weg zu bringen, noch einmal 700 Millionen Euro zusätzlich auf den Tisch gelegt. Und auch das ist ja ein großes Thema, was man aktuell überall in der Presseberichterstattung verfolgen kann. Wir haben, wenn ich sage wir, das Land und die Kommunen sich darüber geeinigt, dass 2/3 des Sondervermögens, das an die Länder geht, pauschal an die Kommunen weitergegeben wird. Ich glaube, das ist immer noch ein Spitzenwert im Vergleich zu vielen anderen Ländern, vor allem auch in der Pauschalität, damit ich dem Oberbürgermeister von Tübingen und seinen Kolleginnen und Kollegen nicht sage, was sie zu tun haben vor Ort, weil ich glaube, Stichwort Subsidiarität, das wisst ihr am besten, ob das in die Sportstätte oder in die Schule, in die Kita oder in den ÖPNV an der Stelle geht. Und das ist fürs Land Baden-Württemberg, wenn man mal unseren Anteil von gut 13 Milliarden nimmt, immerhin 8,77 Milliarden Euro, die in den nächsten Jahren damit pauschal an die Kommunen gehen. Ich finde, das ist nach wie vor eine Hausnummer. Da würde mich interessieren, Boris, was macht Tübingen mit dem Geld? Oder ist es schon dreimal im Kopf irgendwie ausgegeben? Und will aber auch schon gleich sagen, natürlich ist damit noch kein Problem gelöst. Damit, ich sage es jetzt mal sehr direkt, kaufen wir uns Zeit. Wir haben Luft zum Atmen. Es erleichtert ein bisschen das Geschäft. Aber es ist natürlich noch keine strukturelle Reform, weil das sind natürlich auch Schulden. Das gehört, glaube ich, mehr zur Ehrlichkeit dazu. Da würde mich auch deine Einschätzung dazu interessieren. Aber erstmal die Frage, was macht Tübingen mit der Kohle?
Also das Geld ist gut angelegt, keine Frage, wir brauchen es auch. Um es einzuordnen, dieses Jahr werden wir etwa 50 Millionen Euro für Bauausgaben aufwenden, also Straße, Schule, was du genannt hast, Brücken. Und Tübingen kriegt aus diesem Sondervermögen insgesamt auf 12 Jahre 51 Millionen. Ja, dass man das mal so ungefähr einordnen kann, 50 geben wir pro Jahr aus. Und in 12 Jahren kriegen wir die gleiche Summe jetzt vom Bund über das Land weitergereicht. Daran kann man schon erkennen, ein Gamechanger ist es nicht. Also der Rückgang unserer Investitionen wegen unserer Haushaltsprobleme ist viel stärker als das, was wir jetzt vom Bund und vom Land bekommen. Leider ist es so. Aber es hilft uns trotzdem, Dinge zu finanzieren, von denen ich schon gar nicht mehr wüsste, was wir jetzt machen sollen. Wir haben nämlich jetzt gerade von Statikern gesagt bekommen, dass eine wichtige Brücke über den Neckar nicht mehr befahren werden darf von schweren Fahrzeugen. Da ist jetzt 6 Tonnen als Limit, kann schon kein Bus mehr drüber. Und wir haben von Haustechnikern gesagt bekommen, dass eine der größeren Sporthallen so marode ist, dass man sie eigentlich komplett neu bauen muss. Die beiden Projekte kosten zusammen wahrscheinlich 30 Millionen Euro, die ich nicht im Haushalt drin habe. Das heißt, die Mittel helfen mir und der Stadt, wenigstens wiederherzustellen, was gerade kaputt geht. Ist für Deutschland eine harte Diagnose, weil ich glaube, das trifft im Prinzip für das ganze Land so. Das Geld hilft uns dabei, die Dinge, die gerade kaputt gehen, wieder instand zu setzen. Dafür könnte es gerade noch reichen.
Das relativiert natürlich das Ganze. Und ich glaube, es wäre auch naiv zu glauben, dass man jetzt mal mit einem Sondervermögen die Probleme so löst, dass sich das alles in Luft auflöst. Ich will übrigens auch nochmal sagen, weil das auch ein bisschen in Vergessenheit gerät, es gibt ja diese Diskussion um die Zusätzlichkeit, übrigens ein schönes Beispiel jetzt von dir, das wären jetzt zusätzliche Investitionen, aber die hast du jetzt aktuell noch gar nicht in deinem Haushalt quasi abgebildet. Wir als Land haben das politische Versprechen zumindest abgegeben, dass wir unseren Anteil, das sind die verbleibenden gut 4 Milliarden Euro für Ertüchtigung von Landesgebäuden, Sanierung von Brücken, von Straßen, und dergleichen zusätzlich zu unseren bestehenden Investitionen investieren wollen. Ich will aber nur mal daran erinnern, das ist so mein Eindruck in der öffentlichen Debatte, das heißt ja Sondervermögen. Eigentlich sind es Sonderschulden und unsere Aufgabe ist daraus jetzt Vermögen zu machen. Das ist, glaube ich, auch die historische Verantwortung, die wir haben. Denn noch einmal, das sind Schulden. Der Schuldenstand in der Bundesrepublik Deutschland wird deutlich steigen in den kommenden Jahren aufgrund dieser großen Sondervermögen und auch aufgrund der Schulden für die Verteidigung. Das ist aber nur recht zu fertigen, wenn wir aus diesen Sonderschulden jetzt eben Sondervermögen machen und das Geld beschaffen, wenn ich das mal so salopp sagen darf. Das ist eigentlich der einfache Teil der Aufgabe, jetzt dafür sicherzustellen, dass es vor Ort ankommt bei den Bürgerinnen und Bürgern, in den Gemeinden, in den Städten, bei den Landesgebäuden, dass wir auch die Personalkapazitäten dafür haben, dass wir schneller auch in der Bewilligung der Mittel sind und so mit Bürokratie, auch ein schönes Lieblingsthema von dem, Boris, mit dem du dich regelmäßig bei uns und beim Land ja meldest, berechtigterweise, dass wir uns nicht selbst im Weg stehen. Das ist die Frage, die noch vor uns steht. Aber die Sorge, die ich ein wenig habe, und da interessiert mich, wie du darauf schaust, ist, jetzt ist dieses große Finanzpaket da. Das Gefühl ist ein bisschen, wir haben uns damit jetzt Zeit und Luft verkauft, ist ja alles gar nicht so kritisch. Man sieht auch in Berlin, gibt auch wieder schöne Lieblingsprojekte wie die Pendlerpauschale oder die Mütterrente, die auf einmal finanziell wieder möglich ist, scheint jetzt ja alles gar nicht so kritisch zu sein. Und Reformen, sagtest du vorhin, und das ist ja auch so ein bisschen der Tenor in der Berichterstattung, wenn man sich die Rentendiskussion angeht, die werden irgendwie aufgeschoben. Es braucht schon beides. Es braucht finanzielle Mittel und einen Reformbedarf auf allen politischen Ebenen. Wie kriegen wir das zusammen? Weil das ist ja auch die große Kunst, dass wir eine Bürgergesellschaft haben, die diesen Reformweg, der ja auch mit Veränderungen, mit Zumutungen zu tun hat, gemeinsam bereit ist zu gehen. Wie kommen wir dahin?
Also mein Eindruck ist, dass wir uns da im Moment dabei blockieren, indem wir, wie das so ein schönes Sprichwort sagt, den Gürtel zwar enger schnallen wollen, aber dabei immer am Gürtel anderer Leute rumfummeln. Man müsste halt bei sich selber anfangen, den Gürtel enger zu schnallen, wenn es was werden soll. Sonst stellt sich das Gefühl von Gerechtigkeit eben nie ein. Ganz konkret, diese Rentendiskussion scheint mir da wirklich ein erhellendes Moment zu sein. Da sagt ja gewissermaßen die linke Seite des politischen Spektrums, naja, ist alles kein Problem. Wir können die Renten ruhig erhöhen. Das holen wir uns einfach bei den Reichen. Ja, Methode Robin Hood. Wir müssen die Vermögenden nur zur Kasse bitten. Dann reicht das Geld locker dafür. Und die andere Seite, die Junge Union, sagt, also jetzt muss irgendwann mal Schluss sein mit weiteren Zuwächsen bei der Rente. Wenigstens das, dem stimmen wir nicht mehr zu. Es muss einfach Abstriche bei der Rente geben, sonst kann das die junge Generation nicht mehr leisten. Also einerseits der Konflikt alt-jung und andererseits der Konflikt reich-arm. Und ich glaube, vernünftig wäre es, wenn beide sich zusammentäten, weil an beidem ist was dran, und beide Finanzierungselemente zusammengeben. Das heißt, dafür, dass die junge Union bei der Rente sich durchsetzen kann, müsste die junge Union dem Türmer von den Jusos zugestehen, dass er sich bei Vermögenssteuer und Erbschaftssteuer durchsetzen kann. Wir haben so einen immensen Finanzbedarf, dass wir Ausgabenkürzungen und Einnahmeverbesserungen beides als Instrument nutzen müssen. Meine Erfahrung im Tübinger Gemeinderat ist, du hast immer nur eine politische Seite bei dir, die jeweils das, was ihr halt ins Konzept habt, macht. Die Konservativen wollen keine Steuererhöhungen mitmachen und die linke Seite des Spektrums will keine Ausgabenkürzungen mitmachen, vor allem nicht bei sozialen Aufgaben. Und diese Doppelverweigerungshaltung verhindert im Moment vernünftige Reformen in unserem Land. Ich würde mir wünschen, dass man nach vorne denkt und sagt, die Lage ist so ernst, es müssen beide Seiten sich bewegen.
Also das ist auch ein Plädoyer für mehr Kompromissfähigkeit in der politischen Mitte. Ich hatte ja vorhin auch das Beispiel gemacht, jeder in der Gesellschaft muss das Gefühl haben, er leistet einen Beitrag. Wenn das Gefühl ist, nur ich mache das, aber ich schaue nach links oder rechts zu meinem Nachbar und merke, bei dem ist es nicht der Fall, dann stelle ich auch selbst ein Stück weit die Arbeit ein. Und deswegen bin ich auch davon überzeugt, dass man kann jetzt über viele verschiedene Themen von der Steuerpolitik über die Rente zur Wehrpflicht diskutieren, aber bei all den Fragen wird es sicherlich etwas geben, wo wir alle auch über unseren Schatten springen müssen und auch am Ende Bürgerinnen und Bürger mitnehmen müssen auf dem Weg dahin, weil noch einmal die Erfahrung, die ich auch mache, abstrakt sind alle Reformen, abstrakt sind alle für Reformen, abstrakt sind übrigens alle auch für weniger Bürokratie, aber wenn es dann konkret wird, der Hang nach Einzelfallgerechtigkeit und nach Risikoabsicherung, der ist in der Gesellschaft natürlich auch sehr stark vertreten, da braucht es dann, glaube ich, einen gemeinsamen Schulterschluss über das politische Spektrum, so wie du es beschrieben hast, aber wahrscheinlich auch über die föderalen Ebenen hinweg, weil die Form, wie wir sie gerade haben, der Bund wartet auf die Länder und die Länder auf die Kommunen wiederum auf den Bund und das Gleiche in die andere Richtung, dass wir uns ja auch da so ein bisschen in unseren föderalen Routinen ein bisschen eingeigelt haben, will ich mal fast sagen. Und deswegen ist meine Frage auch an dich so grundsätzlicher Natur, wie kommen wir auch aus bei diesem Finanzföderalismus, wir ihn haben, wieder stärker, auch lösungsorientierter in den Korridor, wo alle staatlichen Ebenen bereit sind, vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch über ihren Schatten zu springen. Was sind da vielleicht deine 2, 3 Ideen, wie wir da auch wieder mehr Freiheitsgrade für politisches Gestalten gemeinsam erarbeiten können?
Hätte ich vor ein paar Jahren noch anders beantwortet, da hätte ich gesagt, das Geld muss dahin, wo auch die Verantwortung und die Entscheidung liegt. Und wir hören das auch von vielen Kollegen, dass sie sagen, die Städte sind unterfinanziert. Und es stimmt auch. Aber die Antwort fällt mir mittlerweile fast schon schwer, weil ich ja sehe, dass die Haushalte der Länder und des Bundes genauso wegrauschen. Also was der Bund jetzt an Schulden plant, das sind ja so unfassbare Zahlen.
Vor allem für die Verteidigung und für das Land Baden-Württemberg, nur um das zu vervollständigen. Boris, wir haben einen Haushalt von ungefähr 70 Milliarden in Baden-Württemberg pro Jahr. Und wir haben in der mittelfristigen Finanzplanung, das ist das, wo wir sozusagen die Finanzen nach vorne hin planen, das ist noch kein Haushalt, aber das ist ein Planungsinstrument der Landesregierung, haben wir aktuell eine Lücke von 5 Milliarden Euro. Und Tarifergebnisse und Baupreissteigerung, all die Dinge kommen natürlich noch zusätzlich in den nächsten Jahren dazu. Das heißt, auch auf das reiche Land Baden-Württemberg, das vermeintlich wirtschaftlich potente Land Baden-Württemberg, kommt in den nächsten Jahren sicherlich auch schwierige Fragen zu. Und deswegen ist es erstmal legitim, dass du darauf verweist, dass allen politischen Ebenen zunehmend ja mit dem Rücken zur Wand stehen. Aber wie kommen wir da raus? Das hattest du, glaube ich, gerade versucht zu formulieren. Ich wollte es nur noch mal ergänzen und in Zahlen füttern.
Ja, wir sind uns ja einig. Die Botschaft ist, Umverteilung zwischen den Ebenen bringt uns nicht weiter. Das ist zwar eine berechtigte Forderung aus Sicht der Kommunen, aber man kann im nackten Mann ja nicht in die Tasche greifen. Der Bundesfinanzminister ist ziemlich nackt nach meiner Wahrnehmung. Deswegen glaube ich, es geht nicht anders, als dass wir über Kosten und über Aufgaben sprechen. Und das heißt, die oberen Ebenen müssen den unteren die Möglichkeit geben, entweder das Gleiche mit weniger Aufwand zu erreichen oder aber Anforderungen an die Leistungserfüllung zurückzuschrauben. Ich sage jetzt mal ein Beispiel, das mir seit 2, 3 Jahren immer wieder begegnet, wo ich auch jetzt von anderen Kommunen drüber lese, wo ich sage, ich kann das nicht mehr vertreten. Wir haben immer wieder Jugendliche, die in eine besondere Form der Aggressivität zeigen und die dann in Einrichtungen untergebracht werden, wo die Unterbringung im Jahr 600.000 oder mehr Euro kostet für eine einzelne Person, für ein Kind. Warum? Weil die so aggressiv und gewalttätig sind, dass sie im Dreischichtbetrieb mit 2 Leuten Einzelbetreuung brauchen. Das liegt aber natürlich daran, dass man diesen Jugendlichen keine Grenzen aufzeigt. Ich sage jetzt mal wirklich ganz, ganz ernsthaft, ist es dann vielleicht nicht doch auch richtig zu sagen, solange du auf andere einschlägst, bist du in einem Zimmer, hast Hausarrest und gehst mal in dich. Also ist das noch mit Sozialpädagogik zu machen, wenn ich für einen einzelnen aggressiven jungen Mann, sind fast immer Männer, 500.000 Euro im Jahr aus den kommunalen Kassen bereitstellen muss. Da muss es doch irgendwo mal eine Grenze nach oben geben, wo dieser Staat sagt, bis hierhin und nicht weiter. Ich weiß, dass es eine schwierige Diskussion ist, aber mir geht es zunehmend mehr so, dass ich sage, weil es kein Einzelfall mehr ist, sondern davon gibt es zig. Das heißt, es muss auch eine Grenze des Zumutbaren für die Gemeinschaft geben, was man von der verlangen kann, um seine eigenen Probleme zu lösen. Eine halbe Million für einen Einzelnen, das kann ich nicht mehr einsehen, nur um dessen Aggressivität aufzufangen und zu kontrollieren.
Ja, und wahrscheinlich gibt es viele solcher Beispiele und Themen, die uns als Gesellschaft auch bewegen. Ich saß neulich mit einem Amtskollegen, dem Oberbürgermeister in Schwäbisch Gmünd, in einer Talkshow zusammen. Und da ging es dann auch um die Finanzsituation in den Kommunen. Und er hat den unkonventionellen, wahrscheinlich auch etwas provokanten, aber sehr ehrlichen Vorschlag gemacht. Vielleicht muss man Schülerinnen und Schüler auch stärker in die Pflicht nehmen, wenn es beispielsweise um das Säubern der Klassenzimmer nach dem Unterricht geht. Gab danach auch eine veritable Diskussion. Ob das jetzt der entscheidende Vorschlag ist, hat er natürlich auch nicht gesagt, ja, um seine Stadtkasse irgendwie zu sanieren, sei mal dahingestellt. Aber es sieht natürlich schon, es ist natürlich auch so, dass wenn es dann konkret wird, wir immer sehr schnell auch emotionale Diskussionen dazu haben. Und ich glaube, da kommen wir zurück zu dem Punkt, den wir anfangs beschlossen haben. Ich glaube, ein Thema rauszuziehen, isoliert und alle fallen drüber her, da gibt es dann 100 Gründe, warum das gerade nicht geht, sondern ich glaube, es braucht wahrscheinlich schon einen größeren Wurf. Und es braucht aber auch den Mut, auszuprobieren. Da wollte ich gerade hinkommen. Wir haben ja als Koalition auch Stichwort Regelungsbefreiungsgesetz, uns jetzt Wege überlegt, wie kann man zum Beispiel auch mehr Spielräume beispielsweise bei den Kommunen eröffnen, wo vielleicht auch ihr die Möglichkeit habt, in den Landkreisen, in den Städten, in den Gemeinden zu schauen, wie kann man Aufgaben vielleicht auch so erledigen, dass gewisse Standards nicht erfüllt werden, so wie sie auf dem Papier vorgeschrieben sind, aber trotzdem damit gute Erfahrung macht. Also ich glaube, die Kombination Reformen einerseits und Freiheitsgrade andererseits, um zu schauen, wie wir vielleicht auch mit weniger Mittel die gleiche Qualität oder mit den gleichen Mitteln sogar mehr Output generieren können. Ist das was, wo du sagst, das ist der richtige Weg, den wir nach vorwärts, vorne gerichtet auch stärker in den Blick nehmen müssen?
Unbedingt. Ich habe uns die Talkshow mit dir und Richard Arnold gesehen und die Gemeinsamkeit zwischen seiner Problembeschreibung, ja, Klassenräume, Eigenverantwortung, Putzen und meiner ist die, welche Ansprüche können wir an die Gemeinschaft stellen. Also was sollen andere für uns übernehmen und was müssen wir wieder selber verantworten? Ich glaube, das ist eine Sache, die muss neu austariert werden in Diskussionen mit der Bürgergesellschaft. Und da darf man nicht einfach gleich mit Empörung drauf reagieren, sondern das erfordert ernsthaftes Debattieren. Und ja, mehr Verantwortung, mehr Entscheidungsfreiheit, mehr Ermessensspielräume scheint mir auch eine ganz wichtige Chance zu sein. Ich bin gerade fleißig dabei, dieses ganz neue Gesetz zu nutzen. Da schreibt man dann immer an die Poststelle des jeweiligen Ministeriums. Wir schreiben demnächst an den Finanzminister und fragen, können wir von der Pflicht, einen 500 Seiten starken Beteiligungsbericht über unsere Tochtergesellschaften jedes Jahr vorzulegen, befreit werden? Weil ehrlich gesagt, dieses Ding zu erstellen, das sind 2 bis 3 Monate Arbeit, aber erforderlich für die Steuerung der kommunalen Unternehmen ist dieser Bericht nicht und lesen tut ihn auch keiner. Er stellt keine Bürgertransparenz her, die irgendeine Relevanz hat. Wenn jemand was wissen will, kann er direkt fragen, kommt er schneller zum Ziel. Und da bin ich gespannt, ob wir eine Befreiung kriegen, weil bisher sind meine Tübinger Anträge alle erstmal mit 5 seitenlangen Rückfragen beantwortet worden. Also es gab noch nicht so ganz, wie ich es mir wünsche, mit der Befreiung von Vorschriften.
Du machst dir selbst mehr Arbeit, indem du noch mehr Fragen beantworten musst.
Sondern immer, wenn ich einen Antrag gestellt habe, kommen viele Fragen zurück, wie das denn jetzt gemeint sei mit dem Antrag und ob wir das wirklich so machen wollen. Aber es spielt sich vielleicht noch ein. Die Idee finde ich jedenfalls super. Der Antrag, den ich gerade als letztes weggeschickt habe, betrifft PV. Anlagen auf Parkplätzen, da gibt es ja ein schönes Landesgesetz, dass man die jetzt machen soll. Ab 30 Parkplätzen finde ich auch gut, solche PV-Anlagen. Aber du musst dann immer eine Entwässerungsplanung erstellen. Das ist ziemlich teuer und aufwendig und meiner Meinung nach auch unnötig, weil es kommt doch gar nicht mehr Wasser auf den Parkplatz, nur weil du eine Etage höher eine Solaranlage hingestellt hast. Die Wassermenge bleibt doch die gleiche, die ich da abführen muss. Und so einen Planer zu finden, das ist gar nicht so einfach, das kostet Zeit und Geld. Also solche Dinge zu finden, wo man sagt, hey, es geht doch eigentlich auch vielleicht ein bisschen einfacher mit weniger Aufwand und weniger Perfektion. Das spart auch Geld und ist eine der Sachen, die ich sehr begrüße. Ich will auch an der Stelle zum Schluss noch sagen, dass ich sehr dankbar bin, dass der Finanzminister mit den 550 Millionen Sondermitteln für die Kommunen jetzt im kommenden Jahr, die da überwiesen werden, den Tübinger Haushalt gerettet hat. Also für uns war das jetzt tatsächlich die Finanzspritze, die den Unterschied gemacht hat, um wieder zu einem genehmigungsfähigen Haushalt zu kommen. Aber der Dank ist natürlich die schärfste Form der Bitte. Wahrscheinlich hilft uns das nicht viel, wenn es eine Einmalspritze bleibt. Ich glaube, der Finanzminister muss da dauerhaft in seine Kasse greifen, auch nach der Wahl. Kannst ja gleich ein Wahlversprechen machen.
Das habe ich mir abgewöhnt von Tag 1. Aber ich will eines sagen, weil bei aller Auseinandersetzung und aller Schärfe in der Debatte, auch innerhalb des Landtages, der ja der Haushaltsgesetzgeber ist zwischen Regierung und Opposition, das Gute ist, über das gesamte Spektrum hinweg gibt es eine große Freundlichkeit von allen Fraktionen gegenüber der kommunalen Familie, weil wir alle wissen, da ist die Daseinsvorsorge, da erlebt der Bürger, die Bürgerin konkret den Staat als erstes. Auf Landesebene tut er das ja auch. Er hat ja Berührung mit der Justiz und der Polizei und der Schule, aber eben vor allem auch in der Kommune. Und deswegen ist uns, glaube ich, schon allen bewusst, bei all den Auseinandersetzungen, die wir politisch, auch parteipolitisch so führen, dass das ein elementar wichtiges Thema ist. Und ich glaube, auf der einen Seite sicherzustellen, wie wir eine finanzielle Stabilität und Verlässlichkeit haben, wie wir schauen, auch darüber haben wir gerade eben zuletzt nochmal gesprochen, uns nicht so sehr selbst im Weg stehen mit allen möglichen Berichtspflichten. Ich glaube, da ist viel Spielraum nach oben. Aber eben, und wir können es drehen und wenden, wie wir wollen, vor allem, wie kommt die Wirtschaft wieder auf Trab? Das ist sozusagen der Königsweg daraus. Ich glaube, ich fürchte, das wird nicht so schnell gehen. Es gibt erste vorsichtige Wachstumsprojektionen in den nächsten Jahren, die nach oben zeigen. Aber es ist noch keine Überwindung der Strukturkrise, in der wir uns ja befinden. Das ist aber, glaube ich, die wichtigste Aufgabe. Und bei jeder Frage, die wir politisch gerade entscheiden, sollten wir uns immer selbstkritisch fragen, hilft es der Wettbewerbsfähigkeit, hilft es dem Wachstum, hilft es dem Wirtschaftsstandort? Und wenn wir die Frage bejahen, dann sollten wir es machen. Und wenn nicht, dann vielleicht erstmal hinten anstellen, weil das, glaube ich, immer noch die dringlichste Aufgabe ist. Und dann letzte Bemerkung von mir. Boris, du, jeder von uns beiden hat jetzt nochmal einen Wunsch frei, was den Finanzföderalismus angeht. Was würden wir uns denn wünschen mit Blick nach vorne in der Gestaltung der Finanzbeziehungen zwischen Bund, Länder und Kommunen? Was ich merke, was zunehmend komplex wird, sind die Mischfinanzierungen. Wir haben zu viele Aufgaben, die sich über die unterschiedlichen politischen Ebenen verteilen. Einfachstes Beispiel, weil es alle kennen, ist das Ringen um das Deutschland-Ticket. Bund und Länder streiten darüber, wer bezahlt es eigentlich. Und im Halbjahrestakt gibt es da große Diskussionsrunden dazu. Ich glaube, es ist wieder wichtiger, dass wir klarere Verantwortlichkeiten für politische Themen haben. Und deswegen das Prinzip der Konnexität, wer bestellt, bezahlt. Und zwar nicht nur in der Theorie, sondern in der Praxis und dauerhaft. Das ist, glaube ich, schon ein wichtiges Anliegen. Ich spiele den Ball zu dir. Was wünschst du dir mit Blick auf den Finanzföderalismus? Was geht besser in Zukunft?
Also ich nehme wieder ein Beispiel des Aufgabenabbaus. Wir haben eine Mischfinanzierung im Bereich der Kinderbetreuung. Da habt ihr extra eine Steuer erhöht beim Land, um uns einen höheren Anteil der Kosten für die Kinderbetreuung
zu bekommen. Die sogenannte Grunderwerbsteuer, die, glaube ich, 2011 von 3,5% auf 5% hochging.
Und bis heute da oben geblieben ist. Und das Geld geht jetzt an die Kommunen zur Finanzierung der Kitas. Da würde ich dir vorschlagen, senkt diese Steuer wieder ein bisschen ab. Und zwar, indem ihr den Einschulungsstichtag da lasst, wo er bis 2021 gewesen ist. Den habt ihr um 3 Monate verschoben. Dadurch sind die Kinder jetzt 3 Monate länger in der Kita. Das heißt, wir müssen sie 3 Monate länger betreuen. Das ist 3 Monate mehr Personalkosten. Macht nach meiner Schätzung einen dreistelligen Millionenbetrag aus, den wir zusätzlich ausgeben, um die Kinder später in die Schule zu bringen. Dafür gibt es aber gar keinen Grund mehr, weil jetzt habt ihr ja auch noch G9 beschlossen. Damit bleiben sie ja noch mal ein Jahr länger in der Schule. Also macht's wieder so wie früher. Und dann könnt ihr das auch entflechten. Ich wäre bereit, dann 3 Monate selber zu bezahlen, ohne Zuschüsse, wenn ich dafür 3 Monate Betreuung gar nicht mehr machen muss.
Boris, vielen Dank. Ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe den Vorschlag noch nie gehört. Ich glaube, du hast dich auch in der Angelegenheit an die Kultusministerin und den Ministerpräsidenten gewandt. Da gab es jetzt
so lange, bis ihr es macht.
Da gab es noch eine gewisse Skepsis, wenn ich den Briefverkehr richtig gelesen habe. Aber man merkt, du wirst uns auch nicht weiter schonen mit Vorschlägen, auch mit unbequemen Vorschlägen. Und ich finde, das müssen wir uns auch als Gesellschaft, übrigens nicht nur als Politiker, sondern als Gesellschaft insgesamt auch zumuten, um wirklich immer wieder konstruktive Vorschläge zu machen, um zu schauen, wie wir diese nicht ganz einfache Situation mit Blick auf die finanzielle Ausstattung der Kommunen, aber auch die Wirtschaft insgesamt erfolgreich, hoffentlich dann irgendwann überbrücken. Ich will dir ganz herzlich danken für das offene Gespräch. Alles Gute, viele Grüße nach Tübingen.
Danke, viel Erfolg.
Cashflow ist ein Podcast des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg.